Ja, unser letzter gemeinsamer Vormittag in diesem Osterretreat mit dem Dunkeln und dem Licht. Eine Frage, die uns beide immer wieder, Saja und mich immer wieder beschäftigt, jetzt auch die Tage nochmal inspiriert war durch Gespräche über Dinge, mit denen wir unterwegs sind, auch im Yoga. Saja viel da studiert gerade und Neurobiologie, Neuropsychologie ist diese Kernfrage, die finde ich, und deshalb mag ich dazu was sagen, zu unserem Retreat-Thema das Dunkel in uns erkennen, verstehen, verwandeln und im Grunde ja auch, wie ihr gestern in der Dämonenarbeit von Citramalion erlebt habt, den inneren Weisheitsaspekt, die Kraft, die Schönheit darin befreien, wo sich das Dunkel zeigt als ein noch nicht zu sich gekommenes Licht. Und Graf Dürkheim sehr schön das formuliert: Im Schatten wohnt die Verheißung als das verhinderte Licht. Das können wir nochmal über alle Schatten und Dunkelheiten in uns und in der Welt schreiben. Und auf der Spur möchte ich der Frage nachgehen: Was heilt wirklich? Was wandelt uns wirklich? Viele von euch sind schon lange unterwegs. Und da ist immer wieder dieses auch, ist das richtig, was ich mache? Fehlt was? Sollte ich was anderes? Ah, das wirkt weniger und so weiter. Ich habe jahrelang nach der ultimativen Übung gesucht. Methode, Heilpflanze oder Atempraxis? Das ist ein unfruchtbares Geschäft, weil es gibt nicht den einen Schnips. Und es gibt Berichte von Menschen, die große Erfahrungen gehabt mit einer bestimmten Methode. Und wenn man dann näher hinschaut und dieses Feld auch erlebt, sieht man, okay, für manche ja. Und es gibt viele Menschen, die sind irgendwo hängen geblieben. Und es gibt sogar einige in jeder Methode, wo man das Gefühl hat, die sind eher durch den Wind. Also es ist nicht einfach nur die richtige Methode. Und deshalb mache ich euch so ein bisschen ein Mandala, das wäre meine Idee, anbieten, wo wir die Stränge zusammenziehen. Ich nehme als erstes die Stimme von zwei großen Lehrern der Psychotherapie-Philosophie. Der eine war auch Arztpsychiater. Und das eine ist eher ein bisschen erschreckend, aber es bringt uns auf die Spur von einem verstorbenen Schweizer Psychotherapeuten, der im transpersonalen, spirituellen Bereich auch unterwegs war. Und er sagt, von ihm gibt es einen Aufsatz, warum Psychotherapie nichts nützt. Und er beschreibt, dass das nicht daran liegt, dass Psychotherapie nichts nützt. Und dass es auch nicht daran liegt, dass die Psychotherapeuten und Therapeutinnen nicht gut sind und keine gute Arbeit machen, sondern dass viele Menschen dazu neigen, ihre Verantwortung abzugeben. Und nicht Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung heißt nicht, dass ich das Auto geradeaus fahren kann, auch. Aber hier heißt Verantwortung übernehmen, sowas wie: Ich setze mich voll und ganz in meine Reise und gehe dafür. Und nicht so dieses, was ich auch manchmal erlebe, dass jemand kommt zu mir neu, manchmal auch wiederholt, das sind für mich die anstrengendsten Sitzungen, kommt zu mir so auf den Platz mit dem Gefühl: Herr Doktor, machen Sie mal. Wenn ihr mit Menschen arbeitet, kennt ihr das sicher. Das ist so eine Verantwortung abgeben. Und es ist deine Reise und es ist dein Weg. Und du nimmst die Verantwortung. Und da hinein gehört auch die Befreiung von bestimmten Punkten, Anweisungen vom Therapeuten oder Lehrerin oder Lehrer, zu sagen: Okay, du sagst mir das, ich muss aber das machen. Ich spüre, das ist stimmig. Also diese Emanzipation ist keine neue Abhängigkeit schafft. Also diese Verantwortung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu gehört ein zweites: Wir springen über den Atlantischen Ozean ein paar Jahrzehnte zurück zu dem großen Philosophen und Psychotherapielehrer Eugen Gentlin, Begründer der Feldsensorarbeit und des Focusing, kennt ihr vielleicht. Also stark eine Arbeit in den Körper. Und er hat mit seinen Studis vor 40, 50 Jahren. Aber ich denke, es gilt immer noch. Er hat mit seinen Studis ein groß angelegtes Forschungsprojekt gehabt mit Tausenden von Klienten, Klientinnen und transkribiert in Tonbänder und so weiter. Und die haben rausgekriegt, psychotherapeutische oder Reifungsarbeit oder auch spirituelle Arbeit wirkt, wenn die Menschen die Fähigkeit haben, das, was sie erkennen oder im Dialog oder das, was sie wahrnehmen, im Körper somatisch zu spüren. Also das ist die Zentralbedeutung des somatischen Ansatzes. Wenn das nur im Denken erkannt wird, bleibt es halt ein Gedanke. Das ist schon mal gut, aber es fruchtet nicht so tief, dass wirkliche Wandlung geschieht. Bei den Protokollen kam immer wieder, also aus therapeutischen Sitzungen, dieses war auffällig, die Sprechpause, das Spüren. Oder ihr kennt es hier von uns, oder gute Therapeutinnen und Therapeuten tun das. Spür mal hin, wie fühlt sich das denn jetzt an? Ja, such mal einen Ort dafür im Körper. Wie ist die Stimmung gerade? Wie antwortet dein Herz auf das, was du sagst? Ja, diese somatische Verwurzelung ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, dass in uns wirklich was heilen kann. Jetzt wechseln wir die Szene. Das waren so zwei Stimmen aus dem Feld Psychotherapie. Ich mache mal einen Sprung in die Meditationsforschung. Es gibt kaum etwas im spirituellen Feld, was so gut erforscht ist wie Meditation in seiner Wirkung aufs Gehirn. Groß angelegte Studien, auch wenn das vor Jahrzehnten noch als abgefahrenes Zeug abgetan wurde von den Profs. Die Schülerinnen und Schüler haben sich durchgesetzt und das ist eine weltweite Bewegung. Sicher nicht immer mit den besten Forschungsmethoden, aber vieles. Und manches auch im Auftrag sogar von hochkarätigen Leuten, bis hin zum Dalai Lama, der das sehr interessant findet und auch unterstützt. Und da gibt es viel Humbug, ja, und zwar, weil die Forschungsmethoden nicht passen. Es gibt aber auch hochkarätige Leute und ein Team von hochkarätigen Leuten, die haben das Buch veröffentlicht, und das heißt Altered Traits, also veränderte Spuren. Gemeint im Gehirn und im Körper. Und das ist von Richard Davidson, Richie Davidson und Daniel Goleman. Und die zwei verbinden in ihrer Person, dass das radikale Meditierer sind. Die sind früh nach Indien und haben da tiefe Retreats und tiefe Erfahrungen und alles Mögliche. Und gleichzeitig, Richie Davidson ist einer der führenden Forscher in der, wenn nicht vielleicht der führende Forscher zurzeit in der Neuropsychologie, Neurobiologie für Mindfulness, Meditation, wie das wirkt. Was die rausgekriegt haben, ist erst ein bisschen erschreckend, aber es mildert sich dann, dass die Veränderung unseres Nervensystems, Gehirn, Hirnchemie und damit letztlich unseres ganzen Körpers. Sie sagen also nicht, bitte nicht nur Gehirn, hört auf mit dieser Hirnfixierung, sondern im ganzen Körper verändert sich was. Unser ganzer Körper ist intelligent. Und dass sich da etwas grundlegend verändert, ziemlich parallel zu der steigenden Stundenzahl, wie jemand in seiner Lebenszeit meditiert hat. Also, sie haben Forschung gemacht mit Langzeit, mit Yogis, diese Yogi-Ebene, ist die dritte Ebene dann, ja, aber nur mal um ein Bild zu geben, die dann so 18.000, 22.000 bis 60.000 Stunden Lebenszeit meditiert haben, plus. Ungefähr als Maß, wenn jemand 3 Stunden am Tag meditiert, sind das 1.000 Stunden im Jahr. Da habt ihr so ein bisschen Bild. Ich komme gleich von diesen Zahlen weg, die sind mir gaga, aber ich mag das mal so skizzieren, wie das wirkt. Und die haben gesehen, dass da tiefliegende Veränderungen der Persönlichkeit stattgefunden haben. Jetzt wissen die natürlich auch, dass wir diese Zeit nicht haben. Und deshalb haben die dann dazu geforscht. Und die haben zwei in ihrem Buch und in ihrer Forschung, ich lege gleich noch ein paar andere Aspekte dazu, haben die zwei ganz wichtige Aspekte hinzugelegt. Die haben gesehen, dass wir gar nicht so viel meditieren müssen, wenn wir eine qualitativ gute Meditation machen. Also, wenn ich immer nur sehr an der Oberfläche bleibe, wie ich beobachte meinen Atem, komme ich vielleicht zur Ruhe, das ist okay. aber ich komme nicht wirklich in die Tiefe an die Themen. Wenn ich eine stark, was wir machen, in den Körper verwurzelte Praxis mache oder eine, die mit einem Sprung schon in die Essenz geht und gleichsam von innen her meditiert, also nicht von außen ran meditieren, Gedanken und loslassen und spüren und tiefer, dann kommen Gefühle und die und ich bin auch nicht das Gefühl und lass das los und komm weiter und weiter und weiter. Das wäre von außen nach innen, ja. Und wir, habt ihr gestern, vorgestern erlebt, in der somatischen Tradition, anderen auch, gibt es diesen Sprung nach innen in die Essenz, da wo du eigentlich hin willst, Zentralraum. Mit ein paar einfachen Übungen gehen wir in die leuchtende Präsenz des Gewahrseins im Zentralraum oder Yin-Raum. Es geht über das Somatische einfach sehr gut. Und das ist das Geniale an diesen alten Praktiken. Und arbeiten im Grunde von innen her, lassen das Sein in uns meditieren. Und das hat eine hohe Wirkung auf die Wandlung in uns. Dann müssen wir natürlich nicht 18.000 Stunden sitzen. Und das andere, was die auch herausgefunden haben, was auch sehr hilfreich ist, könnt ihr euch auch denken, ist interessanterweise ist die menschliche Begegnung, also der Kontakt in dieser Sprache, in diesem Feld, gute Lehrerinnen und Lehrer. Gut heißt nicht nur, dass sie kompetent und erfahren sind, sondern gut heißt auch, dass die mit Wertschätzung und gleichzeitig Sensibilität und auch mit Präzision einen begleiten. Und auch, dass Lehrer natürlich, das ist die Voraussetzung, Lehrerin selbst das tief erfahren haben, was sie lehren. Das heißt, im besten Fall kommt es zu einer Transmission, einer Übertragung, wie man das nennt, also wo die Qualität, die die Lehrerinnen und Lehrer erfahren haben durch die Anleitung der Übung oder ein Teaching oder die einfache Präsenz, wie in den Raum projiziert und leichter zugänglich wird. Das sind weitere Bedingungen. Ich sehe das nicht als absolut. Ja, also das sind weitere Bedingungen, die wir hinzunehmen können. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt komme ich noch zu ein paar anderen Leuten. Einer, der das stark jetzt betont, ist folgender. Also es sind viele Lehrer, die es stark betonen. Einer, der es stark betont, ist Ken Wilber. Wir brauchen eine gesunde Sichtweise auf uns und die Welt. Wenn wir eine dualistische Sichtweise haben, als Beispiel von einer fragwürdigen, haben wir Probleme. Ich würde heute nicht mal sagen, es gibt ganz falsche Sichtweisen. Jeder Sichtweise ist irgendwas Richtiges und ist der Versuch, die Wahrheit zu berühren. Es gibt aber Sichtweisen, die sind hilfreicher und solche sind weniger hilfreich. Wenn ich stark eine dualistische Sichtweise habe, Kampf des Guten gegen das Böse, mal ganz plakativ, dann habe ich in vielem, in mir und in der Welt echt ein Problem und kann auch Probleme schaffen. Wir Ritter des Lichts kämpfen gegen die, was weiß ich wo, die Terroristen, die rotten wir aus. Und also diese Figur entsteht dann. Wenn ich dagegen eine integrale Sicht habe, eine ganzheitliche Sicht, wo die Dinge in einem lebendigen Zusammenhang sind, sich entfalten können, ich versuche jedes in seiner Einzigartigkeit zu verstehen, ohne mich gleichzeitig von etwas vereinnahmen zu lassen, dann kann ich natürlich viel leichter auf meinem inneren Weg vorankommen, als wenn ich ständig gegen irgendwas kämpfe. Ein Klassiker, ich mag das Beispiel hier einblenden, von schwierigerer und leichterer Sicht ist der Umgang mit Krankheit. In vielen spirituellen Kreisen oder therapeutischen Kreisen oder Selbsterfahrungskreisen gibt es die Sichtweise, wenn du krank wirst, hast du was falsch gemacht. Das kann Menschen zur Verzweiflung bringen. Wir wissen von Menschen, die tief unterwegs waren und die eine heftige Krankheit hatten, an der sie dann auch gestorben sind, und die die Jahre davor sich selbst innerlich das Leben zermartert haben, in der ganzen Welt rumgeflogen, nach Geistheilerinnen und Heilung und Kliniken und alternativ gesucht, weil sie dachten, ich mache was falsch. Anstatt zu erkennen, wie es viele große, auch buddhistische, erleuchtete Lehrer trifft, wo einige eben auch Krebs bekommen und an Krebs sterben. Ah, es ist zwar nicht toll, aber das ist ein Teil des Menschseins. Das habe ich quasi qua Mensch unterschrieben. Da gehört Krankheit dazu und auch der Tod, den ich nicht kontrollieren kann. Der kommt, wann es kommt. Und die tun das ihre dagegen, gehen auch, lassen sich behandeln, so. Aber das ist dann so, wie es ist. Und da ist nichts falsch gemacht. Das ist eine wichtige Sicht. Wir können, Ken Wilber sagt das mal sehr schön, finde ich, wir können, wir sind, wir haben oft wenig Einfluss drauf oder wenig Verantwortung dafür, dass wir krank werden. Manchmal schon, Stress, ein ungesundes Leben, klar, gibt uns die Krankheitenspiegel. Wir haben wenig Verantwortung dafür, oft, sagt Ken Wilber, dass wir krank werden. Aber wir können viel Verantwortung übernehmen dafür, dass wir gesund werden. Das finde ich sehr schön, diese heilsame Disbalance oder Gewichtung. Also das wäre hilfreiche Sichtweise. Hier vielleicht noch ein Aspekt dazu. Von auch nochmal, bleib nochmal bei Ken Wilber, gibt es ein schönes Quadrat, also es sind vier Sätze, die im Englischen sich schön sprechen. Ich sage es euch im Englischen und übersetze es dann. Und er sagt, wir gehen als Menschen einen Weg von growing up, waking up, cleaning up und showing up. Im Englischen geht das so schön. Im Deutschen müssen wir ein bisschen umständlicher machen. Also, wir gehen einen Weg des Aufwachsens. Das ist die ganze psychologische Reifungsarbeit an uns selbst und das ist Arbeit. Das ist Therapie, Psychologie, Kurse, Arbeit an mir, etc., etc. Und wir wachsen von Bewusstseinsstufe zu Bewusstseinsstufe und wir werden vielleicht dort oder da mit einem Schwerpunkt schon geboren, unterschiedliche Qualitäten kommen wir in diese Welt und gleichzeitig braucht es von da aus dann wieder weiterzuwachsen, zu entwickeln. Das ist da kommt wieder die Verantwortung, eine Arbeit an uns selber. Das ist ein Stück Arbeit an uns selbst, ob wir uns reduzieren in ein mythisches Weltbild, wo wir sagen, okay, das allein hat Recht und nichts anderes gibt's, die Kirche hat Recht und sonst nichts, als Beispiel, ja. Oder ob ich sage, ja, ist vieles okay, aber mal gucken, was es denn noch gibt. Die anderen Religionen sind doch auch gut unterwegs. Und dann wird es vielleicht noch weiter. Ich merke, nicht nur die Religionen sind unterwegs, alle Menschen sind gut unterwegs. In allen Wesen leuchtet das Sein auf, das Wunderbare. Dann wird es weiter und weiter. Dann kriege ich einen neuen Respekt für die Natur, für die Erde, für die Liebe, die alle Wesen verbindet. Und dann wird es vielleicht noch weiter. Ich merke, wow, über unsere Welt hinaus gibt es etwas, das alles umfasst, das nochmal viel, viel größer ist als das, was wir denken können. Diese großen Zusammenhänge, eine integrale Weltsicht, ja. Also, das ist Aufwachsen. Es fällt nicht einfach vom Himmel. Was ein bisschen eher vom Himmel fällt, ist das Zweite, ist Aufwachen. Das ist, dass in uns sich plötzlich ein Vorhang shiftet und wir in einem anderen Bewusstseinszustand sind. Das, was wir evozieren, zum Beispiel bewusst mit tiefer Atemarbeit, ist ein anderer Bewusstseinszustand, der ist in der Zeit da, du siehst was, du verstehst was. Da hast du außer Atmen und hier sein und ein bisschen dranbleiben nicht so viel für gemacht. Das ist Geschenk. Und dann bleibt es aber nicht. Es ist instabil. Ja, und dann bleibt es nicht und dann geht es weg. Aber es ist etwas, etwas davon bleibt. Und du kannst es dann weiterentwickeln. Das ist Aufwachen. Wow, hey, so ist es. Aufwachen. Also im Grunde klassisch der psychologische Reifungsweg und hier der spirituelle Pfad des Erwachens. Growing up, waking up, cleaning up, das ist unser Thema. Hausputz, die Schattenarbeit, reinigen, immer wieder, egal wie viel erwacht, wie groß gewachsen, was auch immer. Du brauchst Schattenarbeit, immer wieder hängt irgendwo was und es braucht diesen Hausputz immer wieder neu, wie wir auch einen Haushalt immer wieder sauber machen, spülen und durchfegen und hinter den Schränken saugen oder was auch immer. Ja, also Cleaning up, das immer wieder braucht es das, um es eine Wertschätzung an sich selber. Es ist kein Kampf gegen den Dreck oder die Schatten, sondern es ist eine Wertschätzung für sich selber. Das ist das, was wir stark gemacht haben jetzt. Und Showing up, das ist interessant. Das ist, würde ich übersetzen, mit Dasein auf allen Ebenen. Das passt jetzt nicht zum Englischen, aber die Bedeutung ist es. Das haben wir auch in einer alten schamanischen Tradition. Die Castroneda referiert. Und zwar heißt das dort Tonal und Nagual. die Teachings des Don Juan. Und tonal und nagual bedeuten, das finde ich hochmodern, das ist super. Wenn du deine alltägliche Welt vernachlässigst und dir das wurscht ist und das Haus immer dreckiger wird und die Katze verhungert, weil du das abwertest, kannst du dich spirituell nicht weiterentwickeln. Wenn du die Katze fütterst und pflegst, gut für die Kinder sorgst, dein Haus in Schuss hältst und so gut es geht, mit aller Unvollkommenheit, so gut es geht, diese einfachen Dinge des Alltags wertschätzend würdigst, wird das zu einer Übung, die dein Herz öffnet zur Liebe für alles, was ist. Und dein Geist kann erwachen in die Tiefe des Seins. Tonal und nagual. Das gehört zusammen. Das finde ich super. Weil die Einseitigkeiten kennen wir. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, die nur das eine macht, oder vorwiegend das, und das andere ist alles spooky. Gibt halt auch den Gegenpol. Das zur Sichtweise. Dann braucht es natürlich, ich mag das nochmal beschreiben, tiefe Erfahrungen. Die helfen uns. Und deshalb sind Wege, die uns tiefe Erfahrungen in einer guten Weise ermöglichen, auch sinnvoll. Und unser Zugang zu tiefen Erfahrungen ist neben anderem stark die Atemarbeit, holotropes Atmen, Arbeit mit veränderten, geöffneten Bewusstseinszuständen. Es gibt auch die, von den Traditionen, das ist tausende von Jahren alt, das Atmen übrigens auch, gibt es auch die Schamaninnen und Schamanen, die mit der Macht der Pflanzen arbeiten, mit psychotropen Pflanzen. Das ist äußerst powerful. Und Sascha und ich haben da selbst eine ganze Reihe Erfahrungen mit. Wir bieten das nicht an, weil wir nicht Schamanen in diesem Sinne sind und das hier in Deutschland von der Gesetzeslage auch nicht immer ganz einfach ist. Aber im Grunde ist es ein ganz tiefer Heilungsweg. Nur, das ist eine tiefe Erfahrung, klar. Und das kann ihn auch durch den Wind hauen, aber es ist auch eine tiefe Erfahrung von Schatten. Nur, die Erfahrung nimmt dir die Arbeit nicht ab. Die Pflanze nimmt dir die Arbeit nicht ab. Die Pflanze ist sehr intelligent. Die sagt, so, okay, und jetzt machst du schön deine Arbeit. Und jetzt wird mal Vierteljahr konsequent meditiert, jeden Tag, ohne dass du die Frage stellst, ob du es machst, bevor ich dich weiter unterstütze. Wenn ich mache die Message da auftritt. Also das kann man machen. Und es gibt auch einen Legalisierungsprozess, gerade in den USA, der sehr interessant ist, mit Pflanzen für Traumatherapie, also innerhalb der Therapie. Und kann man machen, ist gut. Nur zu wissen, das nimmt dir die Erfahrung nicht ab. Das öffnet eine Tür, ist eine tiefe Erfahrung. Gut, kann sich integrieren, aber es braucht den Weg trotzdem. Und wir machen das eben mit tiefer Atemarbeit. Halt mit diesen noch natürlicheren Mitteln, wo wir alles in uns haben und wo wir die Körper, die wunderbare Körperchemie in uns, die inneren Pflanzenkräfte quasi, Menschenkräfte, nutzen, da passiert ja auch ganz viel biochemisch, wenn man es anschauen würde, nutzen, die inneren Drogen, die körpereigenen Substanzen, nutzen für tiefe Öffnungen. Zum Beispiel DMT, das mächtigste, Dimethyltryptalin in der Zirbeldrüse produziert, ist diese tiefe Öffnung. Auf der physischen Ebene ist das die Parallele für die Weitung des Bewusstseins. Kommt im Atmen vor und auch Nahtoderfahrung, Geburtsprozessen, kommt es ganz natürlich. Gut, aber tiefe Erfahrungen haben so ein bisschen die Falle, dass wir daran kleben, weil die sich im besten Fall super anfühlen. Ein großer buddhistischer Lehrer der Mindfulness-Praxis beschreibt am Ende seines Buches Erleuchtung ist anders als du denkst, dass die Erfahrung allein auch nichts nützt. Allein. Sondern, was er zeigt aus langer, langer Erfahrung, wirklich ein Meister, ist, was uns zutiefst mit all dem Gesagten, Erfahrung, klar, shiftet, ist eine umfassende Einsicht, wer wir sind und wie die Welt und das Leben aus. Eine durchschlagende Einsicht. Nicht nur eine Erfahrung, die Einsicht bleibt. Die Erfahrung ist instabil. kommt und geht. Oder kommst du näher, leichter dran vielleicht, aber die Einsicht ist etwas, wow, jetzt habe ich es verstanden. Tiefe Einsicht ist das, das ist nicht so spektakulär, aber ist etwas, was uns, ich würde nicht sagen das Einzige, aber es ist ein Element, das uns sehr verwandeln kann. Ich habe nur so ein paar Aspekte. Damit nähern wir uns etwas, das ich denke, ihr fühlt und kennt und ahnt und das mir manchmal zu kurz kommt in dieser Frage, was heilt und verwandelt uns, wie, welche Methoden und Wege und so weiter. Das ist, das Wesentliche kannst du nicht machen. Das geschieht über Nacht. Nacht, symbolisch gemeint. Oder, wie ich es mal anders formuliert habe, Abschied vom Machbarkeitswahn und Hinwendung zur Gnade des Daseins. Das Wesentliche, was geschieht, ist aus der Berührung mit dem Seinsgrund, mit dem Sein, mit dem Ursprung, mit dem Göttlichen. Das Wesentliche ist, wenn ihr das Wort, ich nehme es nochmal her, das Recht zu hören, zu befreien von irgendwelchen alten Motten, das Wesentliche geschieht als Gnade, als Geschenk des Lebens, der Tiefe, der Wirklichkeit, des Urgrundes, der in uns wirkt. Die alten Mystiker ganz einfach gesagt haben, Meister Eckhart, lass Gott in dir wirken. Ja, oder der Geist, der alle Dinge durchweht. Etwas weiter, integraler formuliert. Also das Wesentliche, wir tun unsere Arbeit. Ich kann mich nicht darauf zurückziehen. Ich mache nichts und muss von selber kommen. Und das ist Faulheit. Sondern ich tue, was ich tun kann. Also all diese Aspekte sind wichtig. Aber der zentrale Aspekt, die Mitte des Mandala. Es gibt keine Mitte des Mandala, wenn das Mandala nicht da ist. Von was soll es die Mitte sein? Aber die Mitte des Mandala, wenn ein Mandala da ist, aus all diesen Aspekten, wie genannt, die Mitte des Mandala zeigt sich nicht als mein Machen, sondern als geschieht von selbst. Let it happen. Und die Falle ist manchmal, dass wir auch unsere Hingabe noch managen wollen. Ah, ich möchte mich super hingeben. Ich möchte das so gut machen wie niemand zuvor. Ja. Also das ist alles noch machen. Hingabe sehr einfach ist, dass du nicht mehr eingreifst. Ist auch nicht, dass du dich hingeben willst oder dass du willst, dass das verflixte Ego endlich tot geht. Gibt's? Kann man versuchen. Ist tricky. Hingabe ist, dass ich nicht mehr eingreife und dass ich mich berühren lasse von diesem Absoluten. Dann bin ich ein bisschen zurück im Sinne von Tonal Nagual. Was ein ganz wichtig, ich komme langsam zum Ende, was ein ganz, ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist, ist eine Lebensführung, die uns unterstützt. Und dazu gehört all das, was wir so tun. Beruf und familiäre Situation und finanzielle Situation und Wohnort und alles Mögliche. Das ist sicher nie für niemanden von uns vermutlich optimal. Manchmal ist es sogar vielleicht wirklich schwierig. Aber wir wissen aus der Tradition, dass auch Menschen in ganz, ganz schwierigen Situationen, die alten Siddhas in Indien, die waren oft arm und hatten komische Partner und Partnerinnen, selten, dass das mal so zusammengeschwungen hat. Viele Kinder waren oft auf den niederen Kasten vom Kastensystem und haben sich ihre Zeit genommen. Und sind oft, wenn sie den Weg der Praxis gegangen sind, große Erwachte geworden. Also es liegt nicht daran, dass wir eine tolle Situation haben müssen. Nur eine Lebensführung, die in Stimmigkeit ist, also wo sich etwas von der inneren Erfahrung ausdrückt in der Lebenssituation. Es ist eine Falle, wie es leider oft geschieht, ich sehe das wirklich als Missbrauch von Mindfulness-Meditation, dass Leute das missbrauchen, um sich fit zu machen, für ihren Betrieb und für ihre Art der Führung. Es gibt gute Führung, natürlich. Aber diese Art der Führung, um noch tougher, noch leistungsfähiger zu sein. Also völliger Missbrauch von Meditation und nichts verstanden. Also da passt es nicht zusammen. Logisch, dass es da keine spirituelle Öffnung gibt. Also wenn wir uns entwickeln wollen, gucken wir mit den Unvollkommenheiten, die dazugehören. Nochmal dieses kollegierte Fragment, da sammel die Bruchstücke, die dein Leben ist und meins. Ja, und das ganze Klimbim, der so da ist. Und form daraus etwas, manchmal braucht es nur die Veränderung von ein paar Bausteinen, damit das Ganze wieder mehr in Spur ist mit deinem inneren Weg. Eine Lebensführung, die uns unterstützt. Das heißt auch so ein bisschen, dass dir Zeit lässt, dass du nicht nur arbeitest bis an die Kante, heißt aber auch, dass du Geld hast, um zu entspannen und dieses und jenes tun zu können. Heißt auch, dass dein Beruf, wie es eine alte Lehre ist, möglichst so ist, dass er keinem fühlenden Wesen inklusive dir selbst Schaden zufügt. Im besten Fall hilfreich ist. Und dann ein letzter Punkt, damit landen wir wieder hier im sprichwörtlichen Sinne, ist, was die alten Siddhas in Indien auch hatten, also neben manchmal schwierigen Verhältnissen, die hatten ihre Gemeinschaft. Die sind immer wieder einmal im Monat oder was abgetaucht, eingetaucht in die Urwälder, Sümpfe oder in die Berge, je nachdem, und haben zusammen praktiziert, haben sich mit ihresgleichen getroffen, da tiefe, oft geheime Übungen gemacht. Geheim für die Öffentlichkeit. So wie wir. Und es braucht Menschen, also wie gesagt, es ist nicht alles zwingend, aber nicht alle Punkte gleichermaßen für jeden jede wichtig. Nur aus meiner Erfahrung, es braucht Menschen, so wie wir es hier erleben, und das ist mit ein Grund, diese Retreats kreiert zu haben, seit 15 Jahren machen Sascha und ich das, dass wir Menschen finden, die Ähnliches erleben. Auch wenn vielleicht bestimmte Inhalte verschieden sind, wenn wir alle einzigartige Edelsteine sind. Aber irgendwo ist was Gemeinsames von unterwegs sein und ein bisschen in eine ähnliche Sprache auch finden und ähnliche Erfahrungen machen. Es braucht dieses, dass du nicht allein stehst damit. Vor Jahren waren wir in Creston im Zentrum von Reginald Ray und an einem tollen Retreat von zwei Schülern von ihm, die Lehrer sind. Und der eine, der auch so Straßen, der kam von der Straßenkunst. Sehr kreativer Typ, toller Lehrer. Und wir hatten Einzelgespräche und er sagte zu mir, do you have your tribe? Hast du deinen Stamm? Hast du das, wo du dazugehörst? Und da habe ich gesagt, mehr oder weniger. Und dann sagt er, alle, die herkommen und diese Arbeit tun, sind uralte Wesen. Sonst machst du das nicht. Das ist was ganz, ganz Langes schon in uns. Und wir brauchen diesen Stamm, sonst gehen wir verloren in der modernen Welt. Ich sage nicht, dass du verloren gehst, aber das ist wichtig, nimm das mit. Das war ihm ganz wichtig, junger Mann. Ich brauche voll. Do you have your tribe?